vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Egal wie deine Situation gerade aussieht, ob es nach Tod riecht, ob es nach Tod aussieht, ob es nach Grab aussieht, dieses Grab prophezeit einen Garten. Es prophezeit neues Leben. Es prophezeit, hey, siehe, ich schaffe Neues. Erkennst du es nicht? Siehe, ich mache was ganz Neues. Hey, bist du mit mir? Erkennst du, was ich tun möchte? Und das Zweite, was ich da rauslese aus diesem Text ist, beide Jungs, es waren nicht die mutigsten. Der eine kam bei Nacht zu Jesus und hat ihn Dinge gefragt, weil er Angst hatte. Der andere hatte Furcht vor den Juden und hat heimlich Pilatus gefragt. Beide hatten ein gutes Herz für Jesus. Aber beide waren furchtvoll. Ich möchte uns heute Morgen fragen, hey, wer hier drin brauchen ein Upgrade von Mut? Wer hier drin braucht ein neues Maß an Kühnheit? Ich finde es faszinierend, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, er sogar unsere Furcht benutzen kann, um sein Leichnam zu salben, vorzubereiten für die Auferstehung. Gott ist nichts unmöglich. Und trotzdem würde ich es cool finden, wenn über mich da was geschrieben wäre, das nicht gerade drinstehen würde, der war furchtvoll. Also. Gott schreibt auf krummen Wege gerade irgendwie. Und dafür bin ich so dankbar. Das ist Gnade. Ich glaube tatsächlich, es ist einfach zu sagen, dass alle Dinge uns zum Besten wirken, wenn alles gut läuft. Dann ist der Spruch mega gut zitierbar, oder? Aber wenn es nicht so gut läuft, dann fragen wir uns manchmal, hey, was ist eigentlich los? Ich dachte, alle Dinge müssen uns zum Besten wirken, Jesus. Das sagst doch du, das sagt dein Wort und ich sehe es nicht. Was ist hier los? Was soll das? Wir fangen an, mit Gott zu argumentieren, wir fangen an zu zweifeln, wir fangen vielleicht an, alles in Frage zu stellen. Und ich will dir heute sagen, das Grab prophezeit, dass der König immer noch einen weiteren Move hat. Er ist immer noch der am Schluss derjenige ist, der sagen kann, hey, ich bin da, ich habe das letzte Wort. Das macht mir mega Hoffnung.
Bei mir kam jetzt vorhin jemand her und hat gesagt, er hat so eine Vision gehabt, wie ein Reiter ist und dann die Zügel festhebt. Und sie wusste nicht, ob es für sich ist oder für alle, aber nachdem das, was Steve gesagt hat, in Situationen, wo er drinsteht, und zwar hat da Jesus immer zu ihr gesagt, ich habe die Zügel in der Hand. Und ich habe den Eindruck, das euch weiterzugeben, dass Gott die Zügel in der Hand hat in eurem Leben. Egal in welcher Situation du drinsteckst, egal ob es schwierig ist, ob du einen Ausweg siehst oder nicht, aber er hat die Zügel in deinem Leben in der Hand.
Ganz kurz ein Bild hier anbeamen. Wie gesagt, ein paar Gedanken, die ich einfach vorziehe von der Predigt. Weil ich will uns das klar machen. Und ich will dann für uns beten, für die, die das anspricht. Vielleicht, ich weiß, ich hoffe, das geht während des Worships. Aber auf dem Bild, da seht ihr ein Gemälde. Ich beschreibe es einfach und dann sehen. So, auf dem Bild seht ihr ein Gemälde, das im Louvre hängt. Okay? Kennt ihr alle den Louvre? Ja? Okay. Dieses Bild heißt Schachmatt. Hier spielt der Teufel mit einem Menschen Schach. Und ein Engel schaut zu. Und dieses Bild heißt Schachmatt, weil der Teufel gewonnen hat. So ist es, dieses Bild betitelt. Ich weiß nicht, ob du Schach kennst, ob du weißt, wie man Schach spielt. Wahrscheinlich würde ich von einem 12-Jährigen besiegt werden. Aber ich weiß zumindest, wie es aussieht, das Spiel. Auf jeden Fall hängt dieses Gemälde, dieses Bild im Louvre. Und ja, du kannst in dem Louvre kannst du verschiedene Sachen anschauen und somit auch dieses Bild. Und da gehen Touristen durch, reisen durch, schauen sich diese Gemälde an. Und unter anderem war eine Gruppe dabei, wo ein Profi-Schachspieler dabei war. Und dieser Profi-Schachspieler war in dieser Gruppe von Touristen dabei, die im Louvre durchgelaufen sind, alle Bilder angeschaut haben, bis er zu diesem Bild kam. Das hat ihn interessiert, weil ich meine, das ist ja natürlich auch sein Ding. Er ist Profi-Schachspieler, er guckt das Bild an. Die Touristen sind mit dem Touristenguide weitergelaufen, bis ihnen aufgefallen ist, der Profi-Schachspieler fehlt. Der ist da hängen geblieben. Und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, hey, was ist los? Und er sagt so, das Bild heißt Schachmatt, aber das ist ein Fehler. Das kann nicht Schachmatt sein. Eigentlich heißt er, der Teufel macht ein Schachmatt mit dem Menschen. Aber der König hat noch einen letzten Zug. Auf dem Bild ist eigentlich falsch ausgedrückt, hat einen falschen Namen. Der Teufel macht kein Schachmatt mit dem Menschen. Der Mensch hat noch einen König. Und dieser König kann noch einen Zug machen und alles gewinnen. Ich hoffe, wir verstehen, was ich damit sagen will. Der König hat noch einen letzten Zug, egal wie dunkel es in deiner Situation aussieht. Egal wie tot es sich anfühlt. Deine Familiensituation, deine Träume, dein finanziellen Status, egal. Der König hat noch einen Zug. Und egal, wie furchtsam du dich vielleicht fühlst in deinem Inneren, dass du bei Nacht zu Jesus kommen musst, damit es niemand merkt. Egal erstmal. Alle Dinge müssen dir zum Besten wirken, wenn du Jesus liebst. Egal wie die Situation aussieht, ob du denkst, es ist nicht mehr machbar, nicht mehr rettbar und so weiter. Selbst wenn der Teufel denkt, er spielt mit dir, der König hat den letzten Zug. Ich will ganz kurz das so machen, wenn du hier bist und du merkst, hey, ich bin in einer Situation, das ist echt blöd. Ich brauche die Auferstehungskraft Jesu. Es geht nicht mehr alleine. Vielleicht bist du unheilbar krank. Vielleicht ist die Familiensituation anstrengend, schwierig. Leute kennen Jesus nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Vielleicht fühlt sich deine Träume beerdigt an. Du hast die Hoffnung schon aufgegeben. Vielleicht deine prophetischen Worte, die Gott über dir gesprochen hat. Klappt einfach nicht. Dann steh jetzt einfach mal auf. Ich will jetzt einfach über uns prophezeien, dass der König noch einen Move hat. Vielleicht können wir einfach auch rumgehen, Hände auflegen, die noch sitzen. Ich glaube tatsächlich, dass ab heute was passiert. Ah ja, vielleicht können die jetzt gestanden sind, kurz strecken, weil ansonsten sehen wir es nicht mehr. Ich glaube, dass tatsächlich heute was in der unsichtbaren Welt passiert, das Auswirkungen hat in der sichtbaren Welt. Dass ab heute es nicht mehr über deinem Leben heißt, du bist schachmatt, über deiner Familie heißt, es ist ausweglos. Vielleicht hast du auch eine Diagnose bekommen, du kannst schlecht schwanger werden und so weiter. Sag es auch gerade im Livestream. Ich liebe Eier, also zum Essen. Und es ist ungewöhnlich, dass wenn ein Ei gemacht, dass zwei Eigelb rauskommen. Aber ich prophezei das über deinem Leben, dass es da mehr als genug gibt. Sprecht es auch, ich empfinde gerade wie Businessleute, wo es nicht vorwärts ging, die eigentlich auf einen neuen Auftrag gewartet haben, auf einmal Wunsch kommt und du mehr als genügend Aufträge hast. Danke Jesus, dass du den letzten Move hast, dass Auferstehungsleben jetzt wirklich freigesetzt wird. Dass Furcht in Mut, in Kühnheit umgewandelt wird, Jesus. Wir beten regelrecht, Jesus, dass Menschen aus unserer Umgebung, aus unserer Familie zu uns oder zu dir gezogen werden, Jesus. Diagnosen, die sind für dich kein Problem, Jesus. Danke dir, Herr, dass Heilung fließt, auch in diesem Raum jetzt, auch über den Livestream. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Glaube für das Unmögliche jetzt freigesetzt wird. Damit wir wirklich eine neue Perspektive, neue Augen bekommen. Dass Hoffnung wieder uns lehrt, was über uns geschrieben ist, Jesus. Deine Wahrheit. Das, was du denkst, so wie du uns siehst, Jesus. Ich will das über uns vorlesen, solange ihr einfach Gebet bekommt. Ich will über uns Jesaja 43 vorlesen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesus, ich prophezei das. Da, wo wie Wüste war. Da, wo nichts passiert ist für eine lange Zeit, Jesus. Dass da wirklich jetzt Wasser fließt. Dass ab heute, ja, wirklich Neues geschaffen wird. Danke, Herr. Und Jesus, hilf uns zu erkennen, was du tust. Sei es in der Saatform, sei es im Unsichtbaren, Jesus. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Garten. Und dieser Garten, da wird Neues hervorsprossen. Das will ich einfach sagen nochmal. Der König hat nicht nur einen Move, den er macht, sondern er kreiert einen Garten. Weil es war sein Herz von Anfang an, wo Adam und Eva in der Kühle des Morgens mit Gott unterwegs waren, ihren Auftrag hatten, aus Intimität mit Gott geherrscht haben. Dass dieses Grab einen Garten prophezeit, in dem Sünde keine Kontrolle, keine Herrschaft mehr über dich hat. In dem die Folgen von Sünde, von der Welt keine Herrschaft mehr über dich hat. Sondern der Himmel auf der Erde ist. Und dieses Grab von Jesus prophezeit es. Und Und Jesus, wir wollen heute Morgen das umarmen, dass du aus diesen Situationen einen Garten formst. Ein Garten, Jesus, in dem das Unmögliche möglich wird. Das, was für menschlich tot erklärt wurde. Das, was vom Feind vielleicht auch schon als Schachmatt deklariert wurde. Alles muss uns zum Besten dienen. Alles. Weil du uns liebst, Jesus. So weiter, wenn es für euch okay ist, du kannst dich wieder hinsetzen. Ich hoffe für die Band, ihr könnt auch ein bisschen weiter spielen. Sorry, das wird jetzt heute halt keine komplette Predigt an sich, aber ich glaube, Gott will uns dienen, ganz individuell, aber auch als Haus. Wir müssen nur ein bisschen gucken, da zusammenfüge. Deklarier doch das einfach mal nochmal ganz kurz mit mir. Alles muss mir zum Besten dienen. Jetzt sag's mal mit Glauben. Eins, was ich definitiv von dieser Zeit, wo wir jetzt in Reading auch waren, mitbringen wieder ist, ich will mehr reden. Ich will mehr meine Verheißungen aussprechen. Es ist so cool, die zu denken oder leise darüber zu beten und dankbar zu sein. Aber ich glaube, eine der powervollsten, der kraftvollsten Dinge, die Gott uns gegeben hat, ist tatsächlich mit unter anderem unserem Mund. Weil Leben und Tod in unserem Mund sind. Und als Gott gesprochen hat, hat er kreiert. Und ich glaube, indem er uns wiederhergestellt hat, wir sind ja eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es sind eine neue Schöpfung und ich glaube, wir haben Schöpfungsgewalt in unseren Worten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir reden, unsere Verheißungen aussprechen. Da geht es nicht um Hex, ich spreche jetzt das Richtige und das wird mir dann auch passieren, aber es geht darum, okay, hey, ich will mit Gott zusammen in einer Partnerschaft deklarieren, was er schon sagt. Und eins der Dinge ist tatsächlich, dass uns alles zum Besten wirken muss, alles zum Besten dienen muss. Auch wenn es manchmal nach einem Scherbenhaufen aussieht. Aber selbst aus Asche kann Gott was Wunderschönes machen. Ich möchte uns in dem Zug was vorlesen und dann gleichzeitig, ich glaube, das ist tatsächlich ein prophetisches Wort für unsere Church. Ich habe diesen Text bekommen, als ich im Gottesdienst gesessen bin in Reading. Niemand hat darüber gepredigt, so ich nehme das gleich weg. Also ich habe es nicht geklaut von irgendjemand. Man darf Bibelstellen klauen, ist okay, weil stehen ja da drin. Aber das habe ich nicht gemacht. Und es steht in Haggai 2, da heißt es, wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? So Haggai sagt da, hey, zum Volk Israel, hey, wer von euch ist noch übrig? Wer von euch kann sich noch erinnern, wie cool das damals war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Fragezeichen. Ihr meint, es wäre im Vergleich zu dem früheren nichts. Aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken, Zerubabel und Jeschua. Und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten gezogen sind. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer. Und der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. An dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Das verspreche ich, der Herr, der Allmächtige. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Ich glaube, Gott fordert uns heraus. Also ich will hier nicht nur über Fearless das aussprechen, sondern auch über dein Leben. Oftmals kommen wir aus Zeiten entweder aus, wo alles rosig läuft, wo alles von Herrlichkeit zu Herrlichkeit aussieht. Wir gehen von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Alles gelingt uns in irgendeiner Art und Weise. Und wir denken schon, du liebe Zeit, wir haben einen Lauf, bis es irgendwie knallt. Oder es ist umgekehrt. Man geht von Niederlage fast schon zu Niederlage. Es sieht so aus, wie wenn Gott ganz weit weg ist. Ist er überhaupt interessiert an mir? Kennt er mich überhaupt? Mein Nachbar, der kriegt irgendwie alle Verheißungen, aber was ist mit mir? Und ich will uns fragen, in Bezug auf unser eigenes Leben, du kannst nicht in der Vergangenheit bleiben. Du kannst nicht nur sagen, damals war es halt cool. Damals habe ich coole Sachen mit Gott erlebt. Damals war ich on fire. Damals habe ich auch noch für Kranke gebetet. Damals habe ich auch prophezeit, wo ich so jung war wie du. Klar. Wie siehst du dich jetzt? Das ist das, was das hier fragt. Wie siehst du dich jetzt? Weil so wie wir uns sehen, so reden wir, so handeln wir. Die Frage ist noch tiefer, nicht nur, wie siehst du dich, sondern wie sieht Gott dich? Weil ultimativ ist das, wie er uns sieht, so sollte unsere Brille werden. Deswegen ist es so cool, dass wir hier auch eine prophetische Kultur haben, dass wenn wir uns selber manchmal nicht daran erinnern, wie Gott uns sieht, dass jemand anders sagen kann, hey, hör mal zu, du bist doch voll der Ermutiger. So voller Hoffnung. Er ist der Gott der Hoffnung. Ich sage das mal. Also ich liebe das. Wenn keiner mehr Hoffnung hat, er hat sie. Weil er ist der Gott der Hoffnung. Er hat nicht nur Hoffnung, sondern er ist Hoffnung in Person. Und wenn er mit dir ist, dann hast du in jeder Situation Hoffnung. Es gibt für jede Ehe Hoffnung. Es gibt für jede Krankheit Hoffnung. Vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen. Ganz ehrlich, die Box muss ich vielleicht sprengen. Vielleicht sieht der Weg tatsächlich anders aus. Ich würde mir wünschen, tatsächlich, ich bete für jeden und bumm, es passiert. Ich habe jetzt erst wieder ein cooles Zeugnis gehört. Ich teile es ganz kurz. Richtig crazy. Ein junger Mann hat einen Hirntumor. Und dieser Hirntumor hat sich um das Gehirn geschlungen. Wie ein Gurt. Und man hat für diesen jungen Mann gebetet und so weiter. Nichts ist passiert. Er ist ins Krankenhaus. Die Ärzte haben gesagt, ja, du hast einen Hirntumor. Ja, wir müssen uns rausoperieren, ansonsten stirbst du. Und er ist dann zu diesem Operationstermin gekommen. Die haben seinen Kopf aufgemacht. Tatsächlich, der Hirntumor war wie ein Gurt um sein Hirn geschlungen. Der Arzt will gerade ansetzen, um diesen Hirntumor wegzuoperieren. Und auf einmal geht der Gurt auf, sozusagen. Der Hirntumor entfaltet sich, geht vom Gehirn weg, schlängelt sich als ein rundes Ding zusammen, als eine Kugel und ist einfach da oben drin. Der Arzt muss es nur noch nehmen, rausmachen, Kopf wieder zumachen. Ich denke mir so, okay, Herr, der hätte schon vor der Operation heilen können, oder? Also, was ist das? I don't know, manchmal sind unsere Wege nicht seine Wege. Und trotzdem ist er geheilt. Die Narbe wird ihn immer daran erinnern. Was will ich damit sagen? Hey, wie sehen wir uns? Mit was fühlen wir uns, selbst wenn wir niedergeschlagen, niedergedrückt und so weiter sind? Du kannst nicht in der Vergangenheit leben und in der Zukunft gleichzeitig. Weil dann wirst du nie präsent sein. Aber Gott ist wichtig, dass du jetzt hier im Jetzt mit ihm bist. Es ist cool, wenn wir uns daran erinnern, was Gott mit uns und für uns getan hat. Ich liebe Zeugnisse, bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube ganz ehrlich, das ist auch einer der wenigen Gründe, warum wir in unsere Vergangenheit reisen sollten, um da drin Jesus zu finden. Dass er schon immer bei uns war. Dass er uns nie alleine gelassen hat, egal wie komisch und schwarz und dunkel diese Vergangenheit ist. Weil er ist eben mit uns. Wenn wir ihn dann da drin finden, dann finden wir Heilung im Jetzt. Aber ich glaube, dass das mit unter anderem eine der wenigen Dinge ist, warum wir nach hinten reisen sollten. Ansonsten sollten wir uns ausstrecken nach vorne. Und diese Hoffnung, die er über uns redet, diese Zuversicht, seine Augen bekommen, damit wir eben sagen können, wenn er sagt, und wie seht ihr es nun? Ich meine, hier heißt es auch noch, ist es nicht so, dass es euch wie nichts erscheint? Also er sagt hier auch schon, ja, guck mal, euer Schauen ist gleichzeitig beeinflusst, wie ihr redet, wie ihr handelt, und deswegen geht er davon aus, dass es euch wie nichts erscheint. Und ich hoffe tatsächlich, dass Gott uns Augen gibt, Hoffnung gibt, um wirklich, dass es unser Handeln so einnimmt, dass wir sagen, hey, come on, Gott ist gut. Gott hat so viel Hoffnung. Er ist das Leben. Er hat so viel Verheißung gesprochen. So viele Dinge, die noch kommen sollen. Er ist mit uns noch nicht fertig. Er ist mit dir noch nicht fertig. Er ist mit mir noch nicht fertig. Und deswegen fange ich an, das über mir auszusprechen, was er noch alles mit mir machen will. Das kreiert Freude und Hoffnung. Schaffe Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich noch mal so ein Vers. Es war mal eine Jahreslosung. Ich wünschte, es wäre nicht nur eine Jahreslosung, die man halt für irgendwann mal benutzt hat, sondern ich bete es immer wieder über mir. Und wisst ihr, das Entscheidende ist nicht, ich will immer nur Neues, sondern ich will erkennen, was er tut. Da ist ja die Frage, ich mache Neues. Es wächst schon auf. Erkennt ihr es denn nicht? Das heißt, da waren Leute, zu denen das gesprochen wurde, die haben es nicht erkannt. Und dieses Wort erkennen, wir haben es schon hunderte Male hier gesagt, und wenn du hier zum ersten Mal bist, das Wort erkennen bedeutet im Urtext Yada. Es bedeutet ein tiefes, intimes Erkennen, wie als Adam und Eva Sex hatten und sich gegenseitig erkannt haben. So intim kannst du mit Gott sein, damit du erfährst, oder noch eine Ding tiefer, ein Level tiefer, würde ich wahrscheinlich sagen. Es ist nicht nur ein tiefes, intimes Erkennen, sondern im Ursprung ist es Anbetung. Weil Sex ist auch Anbetung. Das ist ein anderes Fass, wo ich jetzt aufmache. Aber vom Ding her geht es darum, ich kann anbeten, weil ich weiß, wie er ist und wer er ist in seiner Natur. Und deswegen kann ich schon erkennen, was er tut. Es kommt aus meiner Verbindung von ihm raus, dass ich mit ihm zusammen in dieser Partnerschaft erkenne, was er tun will. Wenn ich erkannt habe, dass er gut ist. Was unsere Antwort auf seine Natur ist, das zeigt, wie intim ich mit ihm bin. Ich glaube, dass Gott uns aus dem Komfort herausruft, hinzu wieder ihm zu vertrauen. Glaube ist ganz oft herausfordernd, weil es uns aufs Wasser ruft, aufs Ungewisse. Aber von Natur aus sollte eigentlich Glaube gar kein Risiko mehr sein. Ich weiß, es gibt alles Mögliche und wir sagen, Glaube wird auch Risiko buchstabiert und so weiter. Ich lasse es mal so stehen. Aber wenn ich ein tiefes Vertrauen in meinen Gott habe und er mich ruft, dann muss ich eigentlich nichts riskieren. Weil ich weiß, mein Papa, er ist so gut und er versorgt mich. Da muss ich dann nichts riskieren. Ich weiß doch, dass er gut ist. Weltlich oder menschlich gesehen müsste ich sagen, okay, ja, das kostet mich noch was. Aber innerlich, tief im Innern, kann ich im Frieden aufs Wasser laufen. Ich glaube, Gott ruft uns zu diesem Level. Das ist ein Level-Gedöns. In diese Beziehung. Hey, ich will das gar nicht so machen, was weiß ich. Da tun wir uns wieder einranken oder so. Gott will Menschen, die ihm vertrauen. Die glauben, dass wenn er Dinge über uns sagt, dass das die Wahrheit ist. Ich habe mir aufgeschrieben, das Problem, das wir doch aber oft haben mit Komfort ist eine Zone, die wir kennen und die gewohnt ist. Und wenn Gott uns rausruft aus dieser Komfortzone, weil jemand hat mal gesagt, in der Komfortzone kann nichts wachsen. Und wegschnur bis zu einem gewissen Grad. Wenn uns da rausruft, wir sehen es in dem Volk Israel immer wieder. Immer wieder ruft Gott sie. Und sie wollen, stell dir mal vor, du kriegst Manna, himmlisches Essen, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag versorgt dich Gott so manifest, dass du es tatsächlich auch siehst. Und trotzdem sagen sie, hey, wir lieber wieder zurück nach Ägypten. Weil das jeden Tag, ich meine, der Deutsche wird sagen, okay, jetzt nach 250 Tagen, glaube ich, haben wir einen Rhythmus, das passiert tatsächlich jeden Tag. Aber irgendwie haben sie das immer noch nicht geschluckt. Okay, Gott tatsächlich tut uns jeden Tag versorgen. Und dieses Ausharren, dieses Warten auf eine weitere Versorgung vom Himmel, von über die Nacht, hat in ihnen was kreiert, dass sie lieber zurück ins Gewohnte wollten, wo sie Sklaven waren. Ich hoffe, dass Gott in uns Menschen findet, die sagen, wir wollen, Jesus, wir vertrauen dir, selbst durch die Nacht. Selbst wenn wir es nicht sehen und wir warten müssen. So Wartephasen in unserem Leben, die sind nicht toll. Nach Ostern kam eine Warteseason für die Jungs. Ich lese euch ganz kurz vor, weil ich so Sachen, ich denke mir manchmal, praise God, dass es in der Bibel steht, weil das macht es einfach menschlich. Ansonsten würde ich sagen, Alter, seid ihr dämlich. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber ganz ehrlich, also Matthäus 28. Ich sag's zu euch natürlich nicht, ich sag's zu denen, wo da drin steht. Matthäus 28, ganz berühmte Stelle. Ich habe sie vor kurzem gelesen, dachte, das habe ich noch nie gelesen. Matthäus 28, Jesus ist kurz davor, in den Himmel aufzufahren. Das feiern wir ja bald. Vielleicht hilft es dir dann auch. Matthäus 28, Vers 16. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, als sie Jesus sahen, beteten sie ihn an. Wir haben Worship gemacht. Praise God. Du bist doch wahrhaftig Auferstandene und so weiter. Jetzt kommt's. Aber einige zweifelten immer noch. Ich denke mir so, du liebe Zeit. Ihr habt ihn beerdigt. Er ist auferstanden. Jetzt ist er euch über Tage lang erschienen und hat euch erklärt, wer er ist und wie das Königreich funktioniert. Jetzt steht er vor euch und reist in den Himmel. Ihr anbetet ihn vor lauter Herrlichkeit und trotzdem gibt es immer noch ein paar Leute, die zweifeln. Ist das nicht was Wunderschönes? Und gleichzeitig, mein Kopf checkt es nicht ganz. Ich hoffe, ich würde anders reagieren. Und trotzdem hat es da Raum, in so einem Moment, dass von 11 Leuten, ich meine, das ist ja jetzt nicht 500 Leute und zwei haben gezweifelt. Jetzt könnte man ja sagen, gut, okay. Können wir über den Kamm ziehen, die zwei, ja gut, hätten sie wahrscheinlich verirrt in der Gruppe oder so. Aber das sind diese 11! Die war mit Jesus 3 Jahre lang. Einer hat sich erhängt. Deswegen sind es nur noch 11. Das waren ausgewählte Jungs. Jesus hat über den gebetet und sie ausgesucht. Die haben Zeichen und Wunder mit Jesus erlebt und so weiter. Die Elite von damals. Ich will, dass wir nur verstehen, das sind nicht einfach nur... Ja, was ist hier los? Ah ja, okay, cool, ah ja. Ist er das wirklich der Jesus? Von dem, wo sie gesagt haben, dass er in den Himmel aufhört. Ja, gut, okay. Das waren wirklich Leute, in die sich Jesus investiert hat. Und die fangen an, Jesus anzubeten und gleichzeitig zu zweifeln. Und ich denke mir so, okay, hey, da gibt es Raum. Es gibt trotzdem Raum für meinen Zweifel. Und Jesus verurteilt es nicht. Es ist eigentlich was Wunderschönes. Bitte zitiert mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Zweifeln cool ist. Weil ich von uns alle möchte, dass wir heranwachsen zu reifen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir ihn anschauen, eben nicht nicht mehr zweifeln. Und ich finde es interessant, was Jesus dann sagt. Wir kennen das alle, wir können es wahrscheinlich zitieren. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus geht gar nicht auf ihren Zweifel ein. Er sagt, hey, mir ist alle Macht gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich glaube mehr an dich, wie du an dich. Und deswegen gehst du jetzt raus und machst die Welt zu Jüngern. Das ist Jesus. Wir machen manchmal aus Jesus so ein religiöses Ding, wo alles perfekt ist. Es ist alles perfekt gelaufen, weil er ja der Messias ist. Der den Himmel in sich getragen hat, der Tempel und so weiter. Wenn ich das hier lese, die Jungs um ihn herum waren bei weitem nicht perfekt. Jesus war perfekt, absolut. Aber hat es gleichzeitig bedeutet, dass seine Umgebung perfekt war? Nein. Weil jeder die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, weil das Anbetung ist. Und er ist so sicher in sich selber, dass er sagen kann, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und deswegen geht jetzt ihr hin. Oh. Da gibt es Hoffnung für mich. Das ist mein Punkt. Ich bin nicht perfekt. Du auch nicht. Nur falls du denkst, hast, das wusste man, dass der nicht perfekt ist. Ich sag's dir nur auch. Wir sind nicht perfekt. Aber Jesus glaubt an uns. Er ist so sicher in seiner Vaterschaft, in seiner Rolle als großer Bruder, dass er an uns glaubt. Und dass er uns nicht alleine lässt, sondern den Heiligen Geist gibt. Und ich finde es mega interessant, weil wir haben ja jetzt gerade alles umstrukturiert bei Fearless, weil wir sagen, ja, in dieser Phase, wo wir gerade sind, wollen wir Jüngerschaft. Wir wollen Menschen bauen. Wir wollen reif werden. Wir wollen nicht nur Gottmomente an einem Sonntag, wo Leute hierher kommen, wo wir hierher kommen und von Sonntag zu Sonntag hecheln und deswegen dann niemand mehr brauchen, weil wir sagen, ja, Gott macht es ja eh am Sonntag und dann überleben wir die Woche und sagen, wir strecken uns wieder aus am Sonntag für eine neue Begegnung mit dir. Sondern Jesus sagt hier, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Für was? Was ist das Ziel? War keine Scherzfrage. Das Ziel ist Jüngerschaft. Macht und Vollmacht, auch die uns gegeben ist, Autorität. Der Heilige Geist, er kommt und zieht in uns ein, damit die Attribute Christi, die Frucht des Geistes, aus uns rauskommt, oder? Und der Herr kommt auf uns, der Geist kommt auf uns, damit wir die gleichen Taten tun können, die Jesus getan hat. Für was? Für was? Für Jüngerschaft, damit Leute ihn erkennen, zu ihm und zu ihm werden. Damit der Globus, damit jedes Volk, damit Nationen zu Jünger werden. Das ist sein ultimatives Ziel. Sein ultimatives Ziel ist nicht nur, dass der Steve Junkin eine Begegnung mit Jesus hat, ausgerüstet und mit coolen Gaben und einen coolen Gottesdienst machen kann, wo Leute geheilt werden. Das Ziel ist, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und ich komme demütig darunter und lass mich befähigen durch seinen Geist, damit wir wie Christus Jünger machen. Damit die Erde so aussieht wie der Himmel. Das ist das Ziel. Oh meine Güte, glaubt's mir, oder? Das Gute ist, er gibt uns nicht nur Autorität und Vollmacht, sondern er gibt uns auch seine Gegenwart. Weil er sagt, ich bin mit euch. Du musst nicht alleine machen. Er ist mit uns. Wir müssen nicht Jünger alleine machen. Er ist mit uns. Kraft, Vollmacht und so weiter ist mit uns, damit Jünger gemacht wird. Wenn der Heilige Geist in uns ist und mit dem ende ich, die Frucht des Geistes. Jesus in uns und in unserem Charakter formen will, dann sind Sachen wie Langmütigkeit, Geduld, Liebe, die sind Teil von Jesu Persönlichkeit und genauso Teil von der Erweckung mit Zeichen und Wunder. Wir denken manchmal, wir sind in Meetings, weil der Herr sich bewegt, weil da ein paar Leute geheilt werden oder weil wir prophezeien können. Und wir feiern das. Versteht mich nicht falsch, ich feiere das auch. Aber wann haben wir zum letzten Mal jemanden gefeiert, der langmütig ist? Weil es ist auch Teil von Jesus. Wann haben wir das letzte Mal jemanden gefeiert, der geduldig wurde, aufgrund dessen, dass er Jesus in sein Leben aufgenommen hat? Das ist Teil von Erweckung. Das ist mein ganzer Punkt. Wir trennen die Sachen. Und deswegen können wir die Anfänge von Erweckung gar nicht feiern. Und Gott sagt, das ist schon da. Seht ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Ich bin schon mitten unter euch. Ich starte was. Aber weil wir es nicht sehen, weil wir verblendet sind, weil wir nach den Gottmomenten haschen, sehen wir das übernatürlich gar nicht, dass er in uns hineinpflanzt. Wir sagen, Erweckung sind lange Meetings, wo es ganz lang geht und so weiter. Aber da können wir nicht mal 5 Minuten in unserem Secret Place warten, bis Gott kommt. Ich predige zu mir selber, weil da passt dann was nicht. Ich will feurige Gottesdienste, aber ich will auch feurige Väter und Mütter sehen, die feurige Familien hervorbringen. Ich will coole Gottesdienste, wo wir prophezeien. Absolut, aber ich will auch sehen, dass wir uns im Arbeitsplatz ermutigen können. Ich will, dass wir hier drin einfach verloren gehen in Gottes Gegenwart. Und gleichzeitig nicht die Geduld verlieren, wenn mein Steg 5 Minuten später kommt. Ich glaube, Gott ist dran, wirklich was zu tun. Hier bei uns, hier in meinem Leben und gleichzeitig in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wir haben dieses Konzept, das wir hier so ein bisschen jetzt fahren über die nächste Zeit, haben wir in Reading, habe es in Texas, ich habe es überall erzählt, weil die Leute natürlich fragen, ja, was macht er und wie geht's und so weiter und so fort. Und wir haben geteilt, okay, woher wir kommen und warum wir machen, was wir machen und so weiter. Ich bin da ganz authentisch, ich erzähle denen jetzt nicht irgendwie das Goldene vom Ei oder so. Aber die waren so bewegt, weil ultimativ ist Jüngerschaft, in einer Community zu sein, die dich herausfordert, so wie Jesus zu leben. Eine Community, wo du mit deinen besten Freunden bist, die dich nicht herausfordert, wie Jesus zu werden, ist genauso eine Komfortzone. Ja, also das ist auch nichts. Aber eine Community, die dich herausfordert, wie Jesus zu werden, deine Liebe anzulassen, wenn Sachen anders laufen, wie du denkst. Deine Erwartungen zu demütigen und jemand anders hervorkommen zu lassen. Sein Leben nicht zu lieben für sich selber, sondern zu geben. Boah, dann wird es biblisch. Liebe Zeit. Und das ist doch das, was wir leben wollen, oder? Ah, Mann, ich predige zu mir selber und ich bin happy. Das Fundament für Jüngerschaft ist Autorität, die Verheißung für Jüngerschaft, dass er mit uns ist. Ich will nur eins sagen, wir sehnen uns ganz oft nach diesem Manna, ich sag's einfach mal, nach diesem Manna, diesem Göttlichen jeden Tag und ganz ehrlich, ich sehne mich danach auch, aber ich weiß auch, Manna außerhalb von Gottes Zeit ist ein Stein, wenn du nicht essen kannst. Manna war nur haltbar in dem Zeitraum, in dem Gott gesagt hat, da gibt es. Außerhalb von dem Zeitraum war es nicht mehr verzehrbar. Was will ich damit sagen? Wisse, in welcher Season du bist, in welcher Zeit du bist. Und dann mein letzter Punkt hier. Die Aufforderung von Paulus an Timotheus. Diese Anordnung lege ich dir ans Herz. 1. Timotheus 1, Vers 18. Diese Anordnung lege ich dir ans Herz, Timotheus, mein lieber Sohn. Sie schließt sich genau an die prophetischen Worte an, die damals über dich gesagt wurden. Lass dich von ihnen ermutigen und den guten Kampf zu kämpfen. Bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Einige haben das leider von sich gestoßen und dadurch im Glauben Schiffbruch erlitten. Hier ist ein Schlüssel drin, wie dein Glaubensleben kein Schiffbruch erleidet, sondern du ein Segel hissen kannst und volle Kraft vorausfahren kannst. Indem du die prophetischen Worte, die Gott über deinem Leben redet, nicht nur irgendwo auf ein Regal stellst und sagst, cool, warte mal halt, bis sie kommen, sondern mit ihnen kämpfst. Und das ist was weiteres, das ich von Reading mitnehme. Ich will nicht ein passiver Christ sein, der nach prophetischen Worten hechelt, die mich in dem Moment erbauen. Und dann verlieren sie ihre Gnade und ihre Kraft, weil ich ihnen keine Aufmerksamkeit mehr gebe. So, ich will anfangen, mit ihnen zu kämpfen. Ich will anfangen, mich selber und den Feind daran zu erinnern, was Gott über mein Leben sagt. Das möchte ich zum Schluss über uns beten. Dass Gott uns daran erinnert, was diese Dinge sind, die wir vielleicht auf ins Regal gelegt haben. Wo wir vielleicht eine passive Haltung eingenommen haben. Wo wir vielleicht sagen, ja gut, Dinge passieren halt, die passieren halt und so ist es halt. Und wir nehmen es hin, obwohl wir gesetzt sind zu herrschen und zu regieren. Und wir herrschen und regieren, indem wir das sprechen, was Gott sagt. Indem wir das freisetzen, wer er ist. Indem wir erkennen, was er tut. Unsere Augen mit dem in Verbindung bringen, was er neu erschafft. Weil, ganz ehrlich, er tut so viel Geniales in dir. Du hast jetzt vielleicht gedacht, ich sage in Deutschland oder auf der Welt. Aber er tut so viel Geniales in dir. Die Frage ist, das siehst du es? Kannst du es erkennen? Und wenn du es noch nicht erkennen kannst, dann ist es eine Einladung, in intime Gemeinschaft mit ihm zu gehen. Und zu sagen, Jesus, ich will den Samen erkennen. Auch wenn er noch in der Erde ist. Und die Kirche ist ultimativ dazu da, nicht dir ein prophetisches Wort zu geben, sondern eigentlich dich zuzurüsten, damit du prophetisch hören kannst. Die Kirche ist dafür da, die Worte, die über dir stehen, zu bewässern. Zu sagen, come on, ja und Amen dazu. Das ist der Hammer. Wie können wir dir helfen, dass das tatsächlich passiert? Und das möchte ich beten. Zum einen, dass wir aus Passivität, aus Komfort aussteigen. In einen Lebensstil, wo wir mit Gott übereinstimmen. Über das, was er über unserem Leben sagt. Über das, was er in unserem Leben, in unserer Familie tun will. So, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus gar nicht. Dann will ich dir einfach sagen, Gott ist so interessiert an deinem Leben. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. In dieses Grab ging, aber wieder auferstand, damit du Leben hast. Und du brauchst nirgends mehr versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Sondern er allein kann dir Friede geben. Nur er allein gibt dir Hoffnung. Und nur allein, ultimativ, ist er das Glück. Alles andere ist temporär. Alles andere wird dich irgendwann mal enttäuschen. Alles andere, ja, verliert irgendwann mal seinen Glanz. Außer er. Weil er ist ewig. Und deswegen rufen auch die Ältesten im Himmel ständig heilig, 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 weil es immer was Neues gibt. Und wenn du hier bist und du hast dein Leben nicht Jesus gegeben oder du möchtest das oder du willst erneuern, dann kannst du nachher gerne hier vorkommen zu unserem Team. Wir beten für dich, ich bete für dich. Aber ich möchte einfach ganz kurz beten für uns. Jesus, wir steigen aus heute Morgen aus unserer Komfortzone. Da, wo es bequem ist. Da, wo wir es gewohnt sind. Wo wir vielleicht einen religiösen Sklaven, eine Sklavenmentalität ein Stück weit haben. Wir treten da raus aus dieser Opferrolle. Wir sagen, wir wollen dir neu vertrauen. Wir wollen neu von dir hören, was du von uns zu sagen hast. Wir wollen diese prophetischen Worte abstauben. Und sagen, wir wollen uns selber daran erinnern. Und wir wollen gleichzeitig den Feind daran erinnern. Dass wir eine hoffnungsvolle Zukunft haben. Dass der Tempel noch herrlicher sein wird, wie der vorige. Dass es Hoffnung für deinen Sohn, für deine Tochter gibt. Egal, wie er sich gerade benimmt. Der Lennox, der hat so eine krasse prophetische Worte in Reading bekommen. Ich bin nur da gestanden und denke, come on, Amen. Es hat mir geholfen, wirklich auch. Also, wir prophezeien schon auch über unsere Kinder und so weiter. Und beten über unseren Kindern, aber so radikal, dachte ich mir so, ja, come on. Das hat mit mir als Vater was gemacht, wo ich dachte, ich denke noch viel zu klein. Weil man gewohnt ist, wie Menschen sind. Weil man gewohnt ist, weil man sie sieht und so weiter. Und ich bete, Jesus, dass wir da regelrecht rausbrechen. Aus dieser menschlichen Sicht und anfangen, mit dir zu partnern. Das Gute auszusprechen, die Sahne auszusprechen, die könnte man sich fast gar nicht trauen auszusprechen, weil sie zu gut sind, um wahr zu sein. Aber so bist du. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns feierst, dass du uns segnest, dass du mit uns bist. Und dass selbst wenn wir mit dir in den Tod gehen, das Leben auf uns wartet. Und ich danke dir dafür, dass wir nie alleine sind. Dass du uns ausgestattet hast mit Kraft, mit Autorität, mit Vollmacht, zu Jünger zu machen. Und ich bete, Jesus, dass es wirklich passiert in dieser Church, in unserem Leben, dass Nachbarn dich finden aufgrund von uns, aufgrund, weil, dass wir langmütig sind, dass wir barmherzig sind, dass wir großzügig sind, dass wir über die Maßen lieben. Egal, was sie uns entgegenbringen, dass wir unsere Liebe anhalten. Anfangen zu lieben, weil wir geliebt sind, nicht weil sie uns das entgegenbringt. Das bete ich, Heiliger Geist, form in uns Christus. Form in deiner Kirche Christus. In Jesu Namen. Amen. Komm on, leg doch mal nur deine Hand auf deinen Nachbar. Sag mal, ich empfange das. Und ich werde nie wieder dasselbe sein. Heiliger Geist, form in mir Jesus. Ich möchte aus meiner Komfortzone hinaustreten. In dein Vertrauen. Um von dir zu empfangen. Gnade um Gnade. Und mach aus meiner Familie eine Erweckungszelle, wo der Himmel die Erde berührt und die Welt regelrecht angezogen wird. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.